Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Zu allen sagte er: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt? Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Liebe Brüder und Schwestern hier und am Radio Horeb, die ganze Liturgie der Fastenzeit, des jeden Tages, gerade auch besonders der Sonntage, zielt immer ab auf die Osternacht, auf den Höhepunkt des Kirchenjahres. Auf jene Nacht, die uns an die Taufe erinnert, an die Auferstehung aus dem Tode. Denn auch wir haben diese Auferstehung, wie Paulus sagt, schon erlebt. In der Taufe. Und ich glaube, man kann nie genug über das große Geheimnis der Taufe nachdenken, das für viele, ich möchte fast sagen, eine Sache der Kindheit ist, weil man meistens Kinder tauft. Und selber hat man überhaupt kein Taufbewusstsein mehr. Es war das größte Ereignis in unserem Leben. Es gibt kein größeres Ereignis als die Taufe, sagt einmal Pius XI. Auch für einen Papst sagt er, das größte Ereignis, das war seine Taufe. Diese Umwandlung in eine vollkommen neue Schöpfung, in das Göttliche. Und darum geht es, daraus wächst die Heiligkeit des Menschen, die Vollendung in Gott. Das alles ist schon in uns, gleichsam im embryonalen Zustand und will sich entfalten, eine ganze Ewigkeit. Das ist Taufe, göttliches Leben und das ist unendliches Leben. Das kommt nie an ein Ziel im Sinne von jetzt habe ich's, sondern es ist ein dauerndes Wachstum. Und dort, wo Wachstum ist, ist Leben und das ist Leben, göttliches Leben. Und nun zielt jetzt die ganzen Lesungen der Fastenzeit, sind wie ein Glaubensseminar und zielen ab auf die Osternacht, wo der Einzelne sich wieder bewusst wird, was bedeutet für mich Taufe? Sage ich in der Osternacht einfach, ich glaube, ich gelobe und ich widersage? Weiß ich überhaupt, was ich da tue? Weiß ich, um was es mir geht? Und die ganze Fastenzeit bringt mir in den Lesungen und vor allem in den Evangelien immer wieder Dinge vor Augen, die diesem Bund der Taufe entgegenstehen. Wo ich mich prüfen muss, lebe ich noch diesen Bund? Bin ich noch in diesem Bund? Geht dieser Bund weiter in mir oder stagniert er? Und so hören wir jetzt einmal auf unser Evangelium heute, gleich jetzt am Beginn dieser Fastenzeit. Jesus sagt zu seinen Jüngern, das sind die, die sich entschieden haben, ihm zu folgen. Und ich denke, das haben sie, sonst wären sie nicht gekommen. Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden. Aber am dritten Tag wird er auferstehen. Man kann das nur verstehen, wenn man weiß, was vorausgeht. Vorausgeht die Frage Jesu an seine 12 Apostel, für wen halten die Leute den Menschensohn? Wir halten mich, hat er gesagt. Und dann fragt er sie konkret, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und dann kommt Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und die Antwort Jesu ist diese. Der Menschensohn muss vieles erleiden. Das heißt ja nachher dann noch nicht, dass er ihnen, also das heißt im Text vorher, dass er ihnen verboten hat, es weiterzusagen, dass er der Christus ist, der Gesalbte, der Messias. Sie sollen es nicht weitersagen. Warum? Das steht hier im Evangelium. Denn was hatten die für eine Vorstellung vom Messias? Ja, das merkt man ja bei Johannes und Jakobus, wenn sie zu ihm gehen und wollen die ersten Sitze in seinem Reich haben. Sie sind ja unterwegs nach Jerusalem und hoffen, dass er jetzt die Römer vertreibt und ein Gottesreich aufbaut. Und da wollen sie die ersten Sitze haben. Das war ihre Vorstellung, du bist der Messias. Darum sagt Jesus, bitte, redet nicht darüber. Weil die Leute, die das hören, haben alle eine falsche Vorstellung vom Messias. Und jetzt sagt er, was dazugehört zu diesem Begriff Messias. Nämlich der Menschensohn muss vieles erleiden. Er wird von den Ältesten und so weiter verworfen, getötet. Am dritten Tag aber wird er auferstehen. Also Jesus ist erst und nur als der Leidende, als der Gestorbene, als der Auferweckte, eigentlich recht Messias. Und das Verbot, das ich gerade genannt habe, ist also befristet bis Ostern. Wenn das alles geschehen ist, dann haben Sie den richtigen Messias-Begriff. Dann können Sie Christus verkünden, aber den ganzen Christus. Und nicht Ihre Vorstellung, Ihre falsche. Und da müssen wir schon einmal überlegen, was habt ihr nicht für eine Vorstellung vom Messias? Was habe ich für eine Vorstellung von Christus, dem ich ja folgen will? Was habe ich für eine Vorstellung? Was erwarte ich von ihm? Erwarte ich, dass er hinter mir geht oder dass ich hinter ihm gehe? Erwarte ich, dass er das tut, was ich angebe, der vorausgeht, oder tue ich das, was er angibt, der mir vorausgeht? Das gilt es heute zu bedenken. Wer ist Christus für mich? Habe ich das ganze Christusbild? Gehe ich mit diesem Christus durch Tod und in die Auferstehung hinein? Bin ich dazu bereit? Das ist der ganze Christus. Das ist der Bund, den wir in der Taufe geschlossen haben. Wo Christus für mich gestorben ist und ich für ihn sterbe, das heißt ganz hingebe. Ihm folge. Also das Verbot ist befristet bis Ostern. Bis sie das alles durchgestanden haben, dann wissen sie es. Und wir wissen es jetzt auch. Und trotzdem überlegen wir, habe ich dieses Christusbild wirklich im Herzen? Und gerade diese Stille, die vorausgeht, diese Frage Jesu und die Antwort des Petrus, wer er ist, ist mit diesem Evangelium ganz eng verbunden. Im griechischen Text ist das ganz deutlich, weil mit einem Partizip das verbunden wird, nämlich sagend erklärt Jesus diesen Titel, was er unter Messias versteht. Und Jesu Messianität soll nicht nur vorerst geheim gehalten werden, sondern soll ganz und gar zusammengedacht werden, eben mit seinem Leiden, mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung. Und Jesus nimmt den Christustitel, den Petrus benutzt hat, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, den nimmt Jesus nicht auf, sondern er spricht von sich, vom Menschensohn. Der Menschensohn muss vieles erleiden. Warum? Der Menschensohn-Titel ist ein Hoheitstitel von Daniel, den er, Daniel, vorausschaut auf den Messias. Und damit führt Jesus die Jünger, uns alle, auf das Alte Testament. Das heißt auf die Schrift, was die vom Messias sagt. Denken wir an Jesaja, der Gottesknecht, der leidende Gottesknecht. Das ist mit dem Menschensohn verbunden. Drum nimmt er nicht den Christustitel von Petrus auf, sondern er nimmt den Titel des Daniel auf, des Propheten Daniel, um auf die Schriften, die von ihm das alles aussagen, voraussagen, hinzuweisen. Und der Sinn dieser Offenbarung, des Geheimnisses Jesu, leuchtet auf, gerade in diesem göttlichen Muss. Das heißt im Griechischen ganz klar Muss. Der Menschensohn muss vieles erleiden. Das überliest man leicht. Er muss vieles erleiden. Und dieses Muss trägt eigentlich das Ganze. Er muss leiden, er muss sterben, er muss auferweckt werden. Und das erinnert an die ergangene Verheißung im Alten Testament und weist damit auf die Schrift hin. Eben Schrift ist das Alte Testament, das Jesus gleichsam all das voraus verkündet. Dann heißt es mit dem Wort, er wird vieles erleiden. Das Vieles ist natürlich das ganze Geschick, Lebensgeschick Jesu gemeint. Ausgeliefert, verworfen und so weiter. Und dann ist interessant, die Worte leiden, verworfen, getötet werden, sind alle im Infinitiv. Einfach nur Aussagen. Und Infinitiv, das heißt, das sind die Dinge, die Jesus von den Menschen her erleidet. Leiden, verworfen werden, getötet werden. Und das Passiv, er wird auferweckt werden, das kommt von Gott her. Das ist dieses göttliche Muss. Er muss wieder aus dem Tod auferstehen. Also das drückt sich also auch schon bereits im Text aus. Und dann geht jetzt Jesus über, nicht zu allen, die jetzt mit ihm sind und ihm folgen wollen. Es heißt, zu allen sagte er, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also jetzt hat er den Messias-Titel ergänzt mit der Schrift des Alten Bundes. Die Jünger haben es gehört, was sie aber nicht hören wollen, wie wir immer wieder feststellen. Und jetzt sagt er, was die Konsequenz ist. Und das ist für uns wichtig. Was die Konsequenz ist, wenn das der Messias ist. Die Konsequenz für den, der ihm folgt. Denn die laufen ihm ja alle nach. Die folgen ihm ja alle. Jetzt müssen sie sich entscheiden. Und wir auch. Nämlich Jesus spricht jetzt zu allen, heißt es. Vorher zu den Jüngern. Jetzt zu allen. Das heißt, er spricht zum Volk und zu den Jüngern. Und was er jetzt sagt, das gilt für alle und es gilt für immer. Es ist ein Gesetz der Nachfolge, das für alle Zeiten also Gültigkeit hat. Und die ersten zwei Imperative, er verleugne sich selbst, das ist ein Imperativ. Und der zweite, er nehme sein Kreuz auf sich, das sind nicht zwei Bedingungen der Nachfolge Christi. Also Selbstverleugnung und Bereitschaft zur Nachfolge sind keine Bedingung zur Nachfolge Christi, sondern die Selbstverleugnung wird verwirklicht, indem einer täglich sein Kreuz auf sich nimmt. Ich brauche diese Selbstverleugnung nicht zu suchen. Ich brauche mir nichts erfinden, um mich selbst zu verleugnen. Ich brauche nur das tägliche Kreuz annehmen. Dann erkenne ich mich und muss mich entscheiden, zu mir, so wie ich mich jetzt erlebe, Ja zu sagen oder nicht. Also das sind keine Bedingungen der Nachfolge Christi, Selbstverleugnung, Bereitschaft zur Nachfolge, sondern sie ergeben sich aus diesem täglichen Kreuz. Ich habe schon oft das Zitat gebracht von der heiligen Gertrud von Helfta, die den Herrn einmal fragte, was ist dir das Liebste? Da sagte, das Liebste ist mir, wenn du Ja sagst zu den alltäglichen Widerwärtigkeiten. Und genau das ist das. Das ist das tägliche Kreuz. Wenn du Ja sagst zu den alltäglichen Widerwärtigkeiten. Und es sind meistens keine weiß ich was für schlimme Sachen. Das geht mir auf Nerven, das passt mir nicht, das stinkt mir. Sie kennt doch das. Und wie gehe ich damit um? Was machen Sie draus? Stellen Sie mir, wenn ich diese Dinge bejahe und sage, Herr, aus Liebe zu dir, das tägliche Kreuz bejahe, dann verleugne ich mich selbst. Das heißt, ich gehe von meinem Ich weg. Denn das, was mir widerstrebt, das ist ja das, was dem Ich widerstrebt. Das morgen nicht. Wo ich die Mitte bin. Wo ich nicht frage, Herr, was willst du mir damit sagen? Was bedeutet das für mich? Sondern mir passt es nicht. Also die Selbstverleugnung geschieht und ereignet sich im Ja zu den alltäglichen Widerwärtigkeiten, indem ich das alltägliche Kreuz also auf mich nehme. Wir denken immer an mordsgroße Kreuze. Und das Alltägliche, das Wichtigste, übersehen wir. nutzen es nicht aus. Da haben wir oft kein Wachstum. Und das gehört zu diesem Taufbund, zu diesem ihm nachfolgen, mit ihm leben. Prüfen Sie einfach auch an diesem Text heute einfach Ihr momentanes Leben. Und das griechische Wort für verleugnen, das meint ein ganz entschlossenes Nein zum eigenen Ich. Und zwar zum eigenen Ich im Sinn des egoistischen Ich. Das Seinwollen wie Gott, das Ich, das sich zum Maß aller Dinge macht. Vom griechischen Wort her ist es eine klare Verleugnung, ein entschlossenes Nein zu diesem egoistischen Ich. Und das erkenne ich eben im alltäglichen Leben. Da muss ich das Ich wert, morgen nicht, will ich nicht. Ich muss sagen, und jetzt erst recht, liebes Ich. Jetzt wird gestorben. Ein anderer hat hier das Recht. Und das will ich. Das wahre Ich. Verstehen Sie? Der Weg der Nachfolge ist eigentlich ein alltäglicher, ganz einfacher Weg. Und besteht nur aus diesen beiden Buchstaben. Ja, Vater. Ja. Und jetzt überlegen Sie mal, wie Sie oft reagieren. Gut, man druckt es dann ab, geht weiter. Macht nichts draus. Leben sinnlos dahin. Nutzen unser Leben nicht. Die Heiligkeit ereignet sich in jedem Augenblick, egal ob ich bete oder ob ich Ja sage zur alltäglichen Widerwärtigkeit oder ob ich mich freue, aber es ist immer das Ja. Es ist das Ja des Taufbundes zu diesem Gott, ohne Bedingung. Professor Schlier erklärt dieses Wort, dieses Verleugnen, und zwar so, mich im radikalen Verzicht auf mich selbst, also nicht nur auf meine Sünden, schreibt er, auf mich selbst preisgeben, in Entschlossenheit dem eigenen Tod zu ergreifen. So Professor Schlier. Also ein totales Entschlossensein, Christus zu folgen, über Golgotha in die Auferstehung. Das ist der Taufbund. Er ist für mich gestorben, ich sterbe für ihn. Entschlossenes Ja, mit ihm zu gehen, über Golgotha. Aber dieser Golgotha besteht meistens in diesen alltäglichen Dingen, nicht im Außergewöhnlichen. Und das geht es. Also es ist auch wieder wichtig, Brüder und Schwestern, wieder auf das Alltägliche zu schauen. Diese kleinen Dinge, kennen Sie doch. Wieder feststellen, nicht? Wo mein egoistisches Ich sich da irgendwie wehrt. Und wo ich in Freiheit sage, nein, wir gehen den Weg mit dem Herrn. Und Herr, aus Liebe zu dir sage ich jetzt extra Ja, wo mein Ich meckert. Und das griechische Wort, sein Kreuz auf sich nehmen, ist genau dasselbe Wort, wie es gebraucht wird, wenn ein Verurteilter sein Kreuz auf der Erde aufhebt, den Kreuzbalken, nicht, den Marterpfahl, wie man ihn genannt hat, aufhebt, auf die Schulter nimmt und wegträgt. Das gleiche Wort. Sein Kreuz auf sich nehmen. Also das Augenblickliche einfach aufnehmen und gehen. So wie ich es gerade gesagt habe. Und dieses Wort täglich, das meint eben, wie es die heilige Gertrud ausgedrückt hat, die Beschwernisse, die Bedrängnisse des Lebens als Christ, aber auch eben die Nachstellungen um des Glaubens willen. Und dann kommt ein dritter Imperativ, erfolge mir nach. Das meint einfach ein Gehen eben auf diesem Weg mit Jesus nach Jerusalem, durch Tod in Auferstehung. Und dann sagt er, wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Also diese Worte zeigen nun eindeutig, dass die Forderung des vorausgehenden Wortes eigentlich eine Martyriumsbereitschaft einschließt. Also die Bereitschaft, auch mein irdisches Leben um Gottes Willen zu verlieren. Und Jesus will sagen, wer sich der gefährlichen Situation der Nachfolge entziehen will, der gefährlichen Situation, das Martyrium, im wahrsten Sinn des Wortes, entziehen will, um sein Leben zu retten, das irdische, der wird im kommenden Gericht das Leben verlieren und nicht für das kommende Leben durchretten, sagt er. Und denen, die sich von diesem Martyrium fürchten, sagt er, es wird das Leben nicht nehmen. Dieses Martyrium, wer sein Leben verliert, das ist gemeint mit Martyrium. Das Leben wird nicht ihm genommen, sondern im Gegenteil. Es wird ihm über das Gericht hinaus gerettet. Das ist gemeint. Und das wird betont durch das Wörtchen, dieser wird es retten, dieser Mensch, der bereit ist, mit Christus bis in den Tod zu gehen. Es geht einfach um diese Bereitschaft, mit dem Herrn zu folgen, ohne Bedingung, wie es die Groß-Therese auch sagt. Wir haben ja immer Bedingungen. Lieber Gott, ich folge dir, aber bitte sei zahm. Bitte reiß dich zusammen. Mach mir keine Dummheiten. Bitte tu das, was ich gerne möchte. Ich suche mir meine Opfer schon selber raus. Also, und sei bitte damit zufrieden und sei nicht so überfordernd. So gehen wir doch mit Gott um, oder? Das ist keine Nachfolge. Und macht uns auch nicht glücklich. Haben wir dauernd Angst, er könnte dann doch mal mit dem Hammer kommen. Es kommt nicht mit dem Hammer. Aber dass ich bereit bin, Herr, auch wenn es sein müsste, mein Leben zu geben, zu wissend, aus der vielen Erfahrung vor uns, dass wir in jedem Augenblick die Gnade bekommen, die wir vor uns nicht vorstellen können. Wir brauchen vor nichts Angst haben. Wir müssen nur im Augenblick leben und nicht im Morgen, dann haben wir Angst. Es geht also um eine Entscheidung für Christus, um die Nachfolge, die sich eben gerade in dem Wort ausdrückt, um meinetwillen. Und dann am Schluss noch, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei sich selber verliert und Schaden nimmt? Nichts, da weist er auf eine Gefahr hin. Nämlich eine Gefahr, die die Jüngerschaft ja ins Wanken bringen kann. Nämlich die weltliche Gewinnsucht, das Gewinnstreben. Und gerade im Vers 25 drückt sich die Sorge um diese Menschen aus. Es geht hier in diesem Vers nicht mehr um Lebensverlust wie vorher, Martyrium, sondern es geht jetzt um Heilsverlust. Und zwar infolge von Gewinnstreben. Jesus unterscheidet einmal das sich selbst verlieren, nicht? In diesem Sinn des Heilsverlustes. Oder auch, sagt er, oder er wird Schaden nehmen, nicht? Heißt es ja. Dabei wird er sich selbst verlieren und Schaden nehmen. Das heißt also, wenn einer beim Gewinnstreben sich selbst nicht verliert, also dass er doch noch an Gott festhält, nicht? Trotz des Gewinnstrebens, dass er in dieser Welt einfach dieser Habsucht ausgeliefert gibt, aber doch auch noch an Gott einigermaßen festhält. Wenn also einer beim Gewinnstreben sich selbst nicht ganz verliert, sondern doch noch gerettet wird, dann sagt Jesus, aber nicht ohne Schaden. Er wird nur gerettet, wie es an anderer Stelle heißt, wie durch Feuer. Also er wird hier sehr, sehr deutlich und sehr konkret, was die Konkretheit des Messias-Titels ist, dem wir folgen. Und was es heißt, Jesus zu folgen. Schauen Sie, und das ist diese Ehrlichkeit, die wir eigentlich von den Menschen erwarten, die wir von den Politikern zum Beispiel erwarten. Dass sie uns klipp und klar sagen, was los ist und uns keinen heißen Brei um den Mund schmieren. Und das macht Jesus eben nicht. Und dann merken Sie es. Die Politiker, die Sie anlügen, denen folgen Sie, die wählen Sie. Aber Jesus, der Ihnen die Wahrheit sagt, da wenden wir uns ab. Stimmt's? Wollen wir die Wahrheit wissen? Die Wahrheit, die uns glücklich macht, die uns frei macht? Jesus sagt sie uns klipp und klar. Aber er gibt uns die Kraft dazu. Wir brauchen gar keine Angst zu haben. Er ist der Messias, der durch Tod und Auferstehung geht. Und wer ihm folgt, geht denselben Weg. Aber der Weg ist beglückend. Nur wer ihn halb geht, hängt der Riesel runter. Der ist unglücklich und unzufrieden und lebt dauernd in Angst. Wer ihn ganz geht, bereit, auch, Herr, wenn das sein muss, mein Leben zu geben für dich, ich gehe mit dir. Der ist glücklich, das werden Sie sehen. Es geht wieder um eine klare Entscheidung zu diesem Bund mit Christus. Und zwar ganz. Wenn Sie diese Halbheiten machen uns Christen oft so unzufrieden, dass man uns auch die Botschaft nicht mehr abnimmt. Wenn wir sie ganz gehen, werden die Menschen nach der Wurzel unseres Glückes fragen.